SRF 3.
Explosionen in Thailand. Was ist bislang bekannt über die Bombenanschläge? Initiative der SVP. Was will die Partei mit der sogenannten Selbstbestimmungsinitiative? Autofahren in der Schweiz. Was macht der Bund, um nationale Straßen noch besser vor Naturgefahren zu schützen? Und das Wetter. Es wird zunehmend sonniger. Morgen scheint dann überwiegend die Sonne bei 23 bis 27 Grad. Info 3 heute mit Patrick Seiler. In Thailand ist heute ein wichtiger Feiertag. Es ist der Geburtstag von Königin Sirikit, der Landesmutter. Sie wird 84 Jahre alt. Und just am Vorabend dieses Feiertages und zu Beginn eines langen Wochenendes explodierten im Land mehrere Bomben. Zum Beispiel im Badeort Hua Hin und auf der Ferieninsel Phuket. Mindestens 4 Menschen wurden dabei getötet, zahlreiche sind verletzt. Karin Wenger in Bangkok, was ist denn bislang bekannt über die Anschläge?
Es ist bekannt, dass gestern am späten Nachmittag die erste Bombe in einem Markt in der südlichen Provinz Trang explodierte und eine Person tötete. Vor Mitternacht dann explodierten 2 weitere Sprengsätze in kurzer Folge im beliebten Badeort Hua Hin. Dort wurde eine Straßenhändlerin getötet und mehrere Touristen, auch mehrere Ausländer und Ausländerinnen wurden verletzt. Und dann ging es heute Morgen weiter mit Detonationen im Süden des Landes vor Polizeistationen in Surathani, auf der Ferieninsel Phuket, auf einem Flohmarkt in Pangna und 2 weiteren Bomben wieder in Hua Hin. Also wie schon gesagt, die Behörden, die sprechen zurzeit von insgesamt 4 Toten und mehr als 30 Verletzten.
Wie haben die Behörden, wie hat die Bevölkerung grundsätzlich auf diese Anschläge reagiert?
Die Polizei, die versuchte, die Anschläge zu verharmlosen. Sie sagte am Morgen, es handele sich nicht um internationale Terroranschläge, sondern um lokale Sabotageakte. Die Armee ihrerseits, die sprach von einer koordinierten Angriffsserie, da die Anschläge alle dieselbe Handschrift trügen. Und die Touristen natürlich, die waren logischerweise verängstigt. Sie erzählten Journalisten, sie hätten sich nach der ersten Explosion in Hua Hin in ihren Hotelzimmern verschanzt. Andere, die suchten Zuflucht in Bars und Restaurants, die dann sehr schnell ihre Türen abgeschlossen und ihre Läden heruntergelassen hätten.
Weiß man denn schon, wer die Bomben gezündet hat?
Nein, man weiß es nicht. Also heute Nachmittag trat Thailands Polizeichef wieder vor die Medien und er sagte erneut, es gebe noch keine konkreten Hinweise. Aber er sagte dann auch, laut seiner persönlichen Meinung könnten die Anschläge in Zusammenhang stehen mit den muslimischen Separatisten im Süden des Landes. Und diese, die kämpfen seit 12 Jahren jetzt gegen die Regierungstruppen. Es gab Tausende von Toten, aber die Separatisten, die haben bislang nie Touristen angegriffen. Also das wäre eine ganz neue Strategie. Andere Experten, die sprechen von politischen Opponenten, die hinter den Anschlägen stecken könnten. Und wieder andere, die sagen gar, die Armee sei es gewesen, sie habe die Anschläge inszeniert, um sich unter dem Deckmantel von Sicherheitsbedenken noch mehr Macht zuzuschanzen. Aber eben ganz kurz, es wird wie wild spekuliert, aber gesicherte Informationen gibt es keine. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass die Anschlagsserie für den wichtigen Wirtschaftszweig Thailands, also den Tourismus, nichts Gutes bedeutet.
Karin Wenger, Sie berichten für uns aus Südostasien. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Zu den Nachrichten. Die SVP hat die Unterschriften für ihre Selbstbestimmungsinitiative bei der Bundeskanzlei eingereicht. Thomas Fuchs.
Mit der Initiative solle die direkte Demokratie gestärkt und die Entmachtung der Stimmbürger gestoppt werden, schreibt die Partei. Konkret will die SVP in der Bundesverfassung verankern, dass Schweizer Recht über dem Völkerrecht steht. Ausnahme soll nur das zwingende Völkerrecht sein, wozu etwa Völkermord und Folterverbot gehören. Menschenrechtsorganisationen sprachen an einer Gegenveranstaltung von einer Anti-Menschenrechtsinitiative. In Venezuela solle es möglichst rasch eine Abstimmung über eine allfällige Amtsenthebung von Präsident Nicolas Maduro geben. Das fordern 15 Mitgliedstaaten der Organisation amerikanischer Staaten OAS, darunter die USA, Kanada und Brasilien. Mit einer Volksbefragung könne zur schnellen Lösung der derzeitigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Probleme des Landes beigetragen werden, heißt es weiter. Die Anhänger von Präsident Maduro versuchen, das Verfahren zur Amtsenthebung mit Beschwerden zu verzögern. Das japanische Kernkraftwerk in Ikata auf der Halbinsel Sadamisaki ist wieder hochgefahren worden. Das hat die Betreibergesellschaft mitgeteilt. Der Reaktor solle vom Montag an wieder Strom produzieren. Anwohner protestieren gegen den Entscheid und riefen «Stopp das AKW». Vor einem Monat hatte ein Gericht Anwohnern Recht gegeben und angeordnet, dass zwei Reaktoren des Kernkraftwerks Takahama nördlich von Kyoto außer Betrieb bleiben müssen. Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone hat sich wieder etwas verlangsamt. Das Bruttoinlandprodukt legte im zweiten Quartal um 0,3% zu. Anfang Jahr war das Plus noch bei 0,6%. Das meldet das Statistikamt Eurostat. Vergleicht man die Zahlen mit letztem Jahr, hat die Wirtschaft in den Euroländern im zweiten Quartal aber mit einem Plus von 1,6% deutlich zugelegt. Vor allem die deutsche Wirtschaft läuft gut. Damit zu den Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.297 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu einem Franken 0,875 gehandelt und der Dollar zu 97,56 Rappen. Das Wetter im Osten und in Nordbünden kann noch ganz vereinzelt etwas Regen fallen, sonst wird es von Westen immer sonniger. Die Temperaturen liegen bei 23, im Wallis bei 26 Grad. Morgen ist es meist sonnig bei 27, im Wallis bei 29 Grad. Und im Tessin ist es bis morgen Abend oft sonnig. Heute erreichen die Temperaturen 25, morgen 28 Grad.
Mittag.
2006, bei Gurtnellen im Kanton Uri donnern Felsblöcke auf die Gotthardautobahn, zwei Menschen sterben. Steinschlag, Hochwasserlawinen, ein Restrisiko fährt immer mit auf Schweizer Strassen. Doch wie hoch ist dieses Risiko und wie lässt es sich am schlauesten senken? Das Bundesamt für Strassen leistet hier Pionierarbeit. Es hat die Risiken entlang der Nationalstrassen analysiert und seine Strategie zum Schutz vor Naturgefahren völlig neu ausgerichtet. Dominik Meyer.
Heute investiert allein das Bundesamt für Strassen Astra gegen 15 Millionen Franken pro Jahr in neue Dämme zum Beispiel oder in Schutznetze gegen Steinschlag entlang der Schweizer Nationalstrassen. Doch das reiche künftig nicht, sagt der Geologe Philipp Arnold vom Astra.
Es braucht inskünftig doppelt so viel. Die bestehenden Schutzmaßnahmen müssen erneuert werden. Und wir haben größere Niederschläge, das spüren wir auch. Es hat seinen Preis.
Das Bundesamt hat in den letzten 6 Jahren praktisch das gesamte Nationalstraßennetz analysiert. Für jeden einzelnen Abschnitt dieser 2000 Kilometer haben Experten die Gefahr von Steinschlag, Hochwasser oder Lawinen berechnet und die möglichen Schäden. Nicht nur Schäden an der Straße, sondern auch Kosten für Umleitungen etwa und Kosten für Unfälle. Kommt ein Autofahrer bei einem Naturereignis um, bedeutet das im Rechenmodell des Bundes einen Schaden von 5 Millionen Franken. Das Resultat der Berechnungen, alles in allem, dürften Naturereignisse auf dem Nationalstraßennetz innerhalb 10 Jahren zu einem Schaden von 500 Millionen Franken führen und zu 6 Todesopfern. Dieses Risiko aber soll sinken. Das Bundesamt hat berechnet, wo ein investierter Franken am meisten bringt, wo sich also das Risiko am billigsten senken lässt. Das führt zu überraschenden Resultaten. Die Gondorschlucht zum Beispiel an der Simplon-Nationalstrasse ist stark gefährdet durch Steinschlag. Doch zusätzliche Netze oder zusätzliche Hangsicherungen lohnten sich in der Gondorschlucht kaum, sagt Luc Dorn. Er ist Dozent für Naturgefahren an der Berner Fachhochschule und arbeitet mit am Projekt des Bundesamts.
Da könnte man effektiv 1 Milliarde investieren, das Ganze betonieren und verankern. Aber wenn man das auch macht, wird es immer noch Stellen geben, wo etwas runterkommen kann.
Umgekehrt rücken Investitionen an eher unerwarteten Orten in den Vordergrund. An der A9 ob Montreux zum Beispiel. Dort droht Steinschlag, doch Menschen sind dort gar nicht gefährdet. Die Steine können die Fahrbahn gar nicht treffen. Doch sie können Brückenpfeiler beschädigen. Die Autobahn an diesem Nadelöhr am Genfersee wäre monatelang gesperrt. Der Umwegverkehr wäre kompliziert und teuer. Diese Kosten machen Schutzmaßnahmen bei Montreux attraktiv und lassen sie nach oben rücken in der Prioritätenliste. An anderen Orten dagegen stehe der Bund auf die Bremse aufgrund der neuen Logik, sagt Philipp Arnold vom Bundesamt für Strassen.
Wir haben gerade ein gutes Beispiel am Walensee. Da wollte man einen großen Murgang verbauen durch einen Geschiebesammler. Und da haben wir einfach gesagt, dass mit unserem Ansatz diese Massnahme nicht kostenwirksam ist. Das Projekt ist gestoppt.
Mehr tun, wo es viel bringt, weniger tun, wo der Nutzen beschränkt ist. Der Bund mischt die Karten neu beim Schutz seiner Straßen gegen Naturgefahren.
Info 3 Mittag.
Telefone abhören, in Computer eindringen, Privaträume verwanzen. Das alles soll der Nachrichtendienst in Zukunft auch in der Schweiz dürfen, um schwere Verbrechen zu verhindern. Über das neue Nachrichtendienstgesetz wird am 25. September abgestimmt. Im Gegenzug soll die Aufsicht über den Nachrichtendienst verstärkt werden. Der Kanton Basel-Stadt hat bereits Erfahrungen gemacht und mit mehr Aufsicht über den Staatsschutz. Die Hintergründe dazu und wie der Nachrichtendienst neu beaufsichtigt werden soll, im Beitrag von Gaudenz Wacker.
Die Basler Nationalrätin Sibel Arslan weiß aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, wenn der Nachrichtendienst Daten über einen sammelt. Sie wurde fischiert als damalige Basler Kantonspolitikerin. 2008 erfährt sie davon, zuerst noch halb belustigt, wie sie heute erzählt.
Und nachhinein habe ich das dann auch sehr erschreckend gefunden, weil man ja auch weiß, dass die Informationen international ausgetauscht werden und dass es ein Misstrauensvotum ist.
Der Hintergrund: 2004 wird Arslan in den Basler Grossen Rat gewählt, zusammen mit weiteren türkisch- und kurdischstämmigen Politikern. Die Wahl wird in türkischen Zeitungen gefeiert, auch in Blättern, die der kurdischen Arbeiterpartei PKK nahestehen sollen. Der Staatsschutz ist alarmiert und sammelt Daten von 6 türkischstämmigen Grossräten. 2008 wird ihre Fischierung publik. Basel hat seine Fischen-Affäre. Die Politik reagiert. Seit 2010 beaufsichtigt ein kantonales Kontrollorgan die Basler Staatsschützer. Rechtsprofessor Markus Schäfer ist Mitglied dieses dreiköpfigen Kontrollorgans. Wie die Aufsicht im neuen nationalen Nachrichtendienstgesetz geregelt wird, hat er eng mitverfolgt und er ist skeptisch. Neu soll eine unabhängige Aufsichtsbehörde auch den nationalen Geheimdienst überwachen. Aber richtig unabhängig sei diese eben nicht, so Schäfer. Das Problem sei: Den Leiter der neuen Aufsicht solle der Verteidigungsminister vorschlagen. Der Bundesrat wähle ihn dann.
Es wäre meines Erachtens besser gewesen, wenn nicht der direkte Vorgesetzte des Nachrichtendienstes die Aufsicht über den Nachrichtendienst wählt.
Nun wird der Nachrichtendienst heute schon beaufsichtigt, und zwar intern. Die sogenannte nachrichtendienstliche Aufsicht des VBS muss sich an die Weisungen des Verteidigungsministers halten. Leiter dieser Aufsicht ist Michel Liechti. Er versteht die Skepsis von Schäfer nicht. Selbst er als Leiter der heutigen internen Aufsicht genieße schon große Freiheiten, auch gegenüber dem Verteidigungsminister.
Wir berichten ihm auch völlig frei. Unsere Empfehlungen sind nie unter Druck gestellt. Und seit 2009 haben wir etwa 140 Empfehlungen eingereicht. Der Chef VBS hat sie alle weitergeleitet zur Umsetzung.
Die Fische der Basler Politikerin Sibel Arslan wurde gelöscht. Doch die Nationalrätin bleibt dabei. Ein Geheimdienst könne gar nicht hundertprozentig kontrolliert werden. Wie viel Aufsicht braucht der Nachrichtendienst? Wie sollen die Überwacher selbst überwacht werden? Auch über diese Frage wird am 25. September abgestimmt.
So viel Info 3. Für diese Ausgabe waren Miriam Knecht und Patrick Seiler zuständig. Wir wünschen einen schönen Nachmittag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.